Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Outcast. Wie immer mit mir, Gandhi, und dem guten alten Witchell. Hi, Witchell.
Grüß dich, genau. Alles klar?
Läuft, läuft. Und es läuft weiter in unserem Legendenmonat.
Monat. Falls ihr euch fragt, die Special Effects machen wir alle selber.
Ja. High-End Special Effects.
Aber hallo. Wir sind die Vankanto der Special Effects.
So sieht's aus. Vankanto sind noch keine Legenden, aber die zwei Sänger, über die wir heute reden. Wen hast du denn vorbereitet, Witchell?
Viele wissen es und werden es auch schon mitbekommen haben. Ich bin ja großer Iron Maiden-Fan. Und daher habe ich mir den wunderbaren, großartigen Bruce Dickinson rausgesucht.
Sehr schön, sehr schön. Und ich habe den wunderbaren und großartigen Glenn Danzig.
Der Mann mit den schönsten Männerbrüsten.
So sieht's aus.
Auf welchem Album war es drauf?
Skeletons.
Sein Coveralbum. Skeletons, genau. Ja,
Sehr, sehr schlechtes Album, aber da kommen wir dann später zu. Oder wollen wir gleich mit Danzig anfangen?
Ja, fangen gleich mal mit Danzig an. Wenn wir schon mal im Thema sind, Männerbrüste, Muskeln.
Da stehst du drauf.
Ja, genau, hängende Männerbrüste.
Genau, Glenn Danzig, ja, der Name allein ist ja auch schon der Name seiner Band, mit der er aktuell unterwegs ist. Beziehungsweise er ist ja auch wieder mit Misfits unterwegs. Und da war er nämlich auch Gründungsmitglied, und zwar im Jahr 1977, also auch schon 42 Jahre her. Der gute Glenn Danzig, mit bürgerlichem Namen übrigens Glenn Allen Anzalone, wurde auch 1955 geboren. Also ist auch schon 64 Jahre alt, der gute. Ja, wer es wissen will, hat italienische, deutsche und schottische Vorfahren. Und in die Musik ist er gekommen, weil seine Mutter im Plattenladen gearbeitet hat und ihm immer das Neueste von Black Sabbath, The Doors und so weiter mitgebracht hat. Genau, er wollte eigentlich mal Comicbuchzeichner werden, hat sich dann aber doch eher für die Musik entschieden und wie gesagt 1977 zusammen mit Jerry Only die Misfits gegründet und mit den Misfits auch ein Genre begründet, entwickelt, herausgebracht, und zwar den Horrorpunk. Misfits.
Deine favorisierte Musikrichtung?
Genau, Witchell, was ist für dich Horrorpunk?
Für mich ist Horrorpunk, also ich kenne eigentlich bloß Bands, die du immer auf deiner einen Jacke drauf hattest oder hast. Ich weiß nicht, ob du die Jacke überhaupt noch hast. An deinen Parker, kannst du dich daran noch erinnern? Dein Horrorpunk-Parker?
Muss ich mal wieder öfter ziehen.
Ja, genau. Da war Misfits natürlich ganz klar. Und was war denn noch? The Other, irgendwas mit F, The Fright?
Fright war noch drauf, genau.
The Fright, ja. Ja, das war's dann. Warte mal, du hast es noch Blitzkit.
Genau, Blitzkit ist auch eine sehr bekannte und vor allem auch sehr gute Horrorpunk-Band. Ja, ist leider nicht
mehr gut. Ich muss auch sagen, außer Misfits und The Other habe ich nie eine andere Band gehört. Und für mich, also, wenn dann Misfits, The Other, ja, kann man sich anhören. Aber es gab auch mal in meiner Teenage-Phase eine Zeit, wo uns in der Clique hat die jeder toll gefunden und ich war mehr der Antityp und ich habe dann gesagt, na gut, wenn die jeder gut findet, finde ich die jetzt scheiße und sage einfach, die sind kacke, weil die vom Text her limitiert sind. Wo ich die eigentlich immer gut fand. Also es war eigentlich mehr so eine Anti-Haltung. Ja, ich habe sie irgendwann dann nach 10 Jahren mal immer wieder rausgeholt und ja, dann habe ich mich doch hingegeben und gesagt, ja, ist doch eine gute Band, ich kann es nicht anders sagen.
Sehr gut, sehr gut. Ja, du sagst schon, Texte sind limitiert, also in dem Sinne sind die Texte limitiert. Das ist halt auch das Besondere am Horrorpunk, weil die Texte sich halt um Horrorthemen, Horrorfilme und so drehen oder auch aus Büchern wird zitiert, teilweise halt gerade bei The Other, da ist Rod Usher, der Sänger, halt auch Stephen King-Fan und dann geht es halt auch in die Richtung. Aber bei Glenn Danzig geht es auf jeden Fall um Horrorfilme. Und ein so ein prägender Film für ihn zum Beispiel war halt auch Night of the Living Dead, der, glaube ich, 68 rauskam und halt das Zombie-Genre begründet hat.
Ist das der mit diesen weißen Leinwänden, wo das Blut immer so gegen splittert? Spritzt?
Spritzt? Ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst.
Ja, es gab ja
American Psycho.
Nee. Es war ja bei diesem früheren Horrorfilm, waren die ja sogar teilweise noch in Schwarz-Weiß. Und darum mussten die halt immer eine weiße Wand haben, damit das Blut immer so schön gegenklatscht, weil sonst hatten sie nicht viele Special Effects. Jetzt weiß ich nicht, war das Night of the Living Dead, war das da auch so?
Nee, wüsste ich jetzt nicht. Also bei Night of the Living Dead weiß ich noch so ein Side-Fact, da haben sie halt Menschen gefressen, also die Zombies halt, und dafür haben sie Schwein genommen, also echtes Fleisch sozusagen gegessen. Aber mit den Blutspritzern wüsste ich jetzt nicht, also keine Ahnung.
Kann sein, dass es irgendein anderer Horrorfilm war.
Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall genau, Horrorpunk, klar, wie der Name sagt, punkig von der Musik her und horrormäßig von den Texten her. Aber da hat Glenn nur 6 Jahre mitgesungen und er war halt auch Hauptsongwriter. Und da ist ja auch immer so Diskussion bei Misfits, wer ist besser, Glenn Danzig oder später denn Michael Graves. Das lassen wir jetzt mal außen vor, haben wir uns, glaube ich, auch schon drüber unterhalten.
Ja, wir sind auch beide unterschiedlicher Ansicht.
Genau. Auf jeden Fall hat er denn nach dem Misfits, weil er halt auch in eine andere musikalische Richtung wollte und da Jerry Only, der Bassist, nicht so mit einverstanden war, hat er eine Band gegründet, die heißt Samhain, zusammen mit Everyone. Der war auch schon Rowdy für Misfits und hat dann den Bass übernommen bei Samhain. Und die beiden haben dann später auch noch bei Danzig mitgespielt, aber erstmal bei Samhain sind sie, wie gesagt, weniger punkig geworden, sondern mehr so düster und könnte sagen so Gothic Rock, so in die Richtung. Danzig war damals auch schon so eine Art Kultfigur in der Szene und manche haben ihn auch so kultmäßig mit Lemmy so ein bisschen gleichgesetzt. Vor allem waren da Cliff Burton, der war sehr großer Fan von Samhain und Misfits. Sieht man auch auf diversen Fotos, wo er halt die T-Shirts von den Bands trägt und auch, ja, eigentlich Metallica komplett, waren der Musik nicht abgeneigt und haben es später ja auch gecovert, beziehungsweise waren auch in den 90ern öfter zusammen auf Tour.
Misfits und Metallica?
Nee, Samhain und Metallica.
Ach so, das wusste ich gar nicht.
Ja, beziehungsweise nicht Samhain, denn Danzig eher, glaube ich, schon. Samhain, weiß ich gar nicht, ob die auf Tour waren. Dom Samhain gab es auch nur 83 bis 86. Und dann ist die Band, beziehungsweise Danzig, hat sich mit Rick Rubin getroffen, beziehungsweise Rick Rubin hat ein Konzert von Samhain gesehen und hat gesagt, komm, lass uns doch was zusammen machen. Und dann sind sie halt zu dem Label von ihm gegangen, Deaf American, beziehungsweise später dann American Recordings. Und die haben dann an den ersten 4 Alben zusammengearbeitet. Rick Rubin kennt ja wahrscheinlich auch jeder aus der Metal-Szene. Was sagt dir der Name?
Na, das ist halt der Wunderproduzent, der halt Sachen wie Slayer und auch Marilyn Manson, glaube ich, definitiv Slipknot entdeckt hat, so ein bisschen. Und halt auch sehr unkonventionell in seinen Methoden ist. Gerade so die Sachen, die er mit Slipknot gemacht hat, dass er den Corey da so lange in die Gesangskabine eingesperrt hat, bis er total durchgedreht ist und das Mikro dadurch gegengeworfen hat und nur rumgebrüllt hat. Ja, daher kenne ich halt Rick Rubin und ja, das, ich glaube, der mit, wie hat er denn noch gemacht? In Hip-Hop war er früher auch mehr unterwegs. Hat, glaube ich, auch mit Run-DMC gearbeitet.
Stimmt. Also der, glaube ich, alles querbeet gemacht. Der war auch im Pop-Bereich, glaube ich, relativ viel. Er hat auf jeden Fall auch Linkin Park später gemacht und Metallica auch.
Auch Metallica? So, St. Angel-Phase oder was?
Weiß ich jetzt gerade gar nicht, welche Alben alles, aber auf jeden Fall die letzteren, also auch Death Magnetic und Hardwired to Self-Destruct, wie es gerade heißt.
Ja, also die besseren.
Ich glaube, die arbeiten auch schon länger mit ihm zusammen.
Okay.
Und gerade bei seinem Label, Death American, hast du ja schon gesagt, kam Slayer raus, aber auch System of a Down. Die hat er auf jeden Fall rausgebracht. Ich weiß nicht, ob er die auch produziert hat.
Na, er war halt dafür, ist dafür bekannt, dass er halt sehr viele, gerade in den 90ern war er am Puls der Zeit und hat die Bands entdeckt, die dann auch recht groß wurden.
Genau. Und ja, die 90er waren auch die Hochphase von Danzig sozusagen. Also Samhain hat sich 87 in Danzig umbenannt und halt auch bis heute noch unter dem Namen unterwegs. Und 1988 kam dann auch das gleichnamige Debüt raus.
Ist das eine Anspielung auf die Stadt in Polen?
Dazu habe ich ehrlich gesagt nichts gefunden, ob das eine Anspielung ist. Aber es kann gut sein, ich weiß es gar nicht. Apropos Anspielung, beziehungsweise Background Fact. Es kennt ja jeder diesen Danzig-Skull. Weißt du, woher der kommt?
Keine Ahnung. Eine Abänderung von ähnlich wie den Snuggletooth vom Motorhead?
Nee, nee. Und zwar, also ich dachte eigentlich erst, es wäre halt selbst geschaffen von ihm oder irgendwem aus der Band. Aber das ist von einem Comic.
Oh, bei Comics bin ich raus. Das ist nicht meine Welt, Comics.
Ja, Danzig war halt schon immer halt Comic-Fan, hatte ich auch gesagt. Er wollte mal Comic-Zeichner werden. Und er hat den Comic The Saga of Crystar gesehen. Gab es wohl nur irgendwie 11 Ausgaben mal. Und auf einem Cover war der Sky so ein bisschen im Hintergrund. Da hat er sich bestimmt gedacht, boah, geiles Motiv, das klauen wir mal. Also es ist nicht original von Danzig bzw. Sam Hain, sondern ist von dem Comic The Saga of Crystar übernommen. Wobei ich nicht weiß, ob er da das Symbol, Motiv abgekauft hat oder ob er es einfach übernommen hat.
Hat er abgekauft, da lief bestimmt alles mit richtig einem guten Ding zu.
Ja, das glaube ich auch.
Ich denke auch, den hätte er jetzt auch später schon mal auf jeden Fall Ärger gekriegt mit der Justiz, wenn er jetzt auch berühmt ist mit diesem, gerade mit diesem Logo und das geklaut ist. Ich denke mal schon, dass er sich da abgesichert hat.
Benutzt er ja auch bis heute noch auf seinem Backdrop und so, also ist er ja überall gegenwärtig. Und ob es nur auf meinem Arm ist oder irgendwo anders.
Ja, da wirst du verklagt. Musst den Arm abhacken.
Der Skull von Misfits, der ist ja auch nur gecovert.
Das ist aber von so einem komischen Horrorfilm.
Genau. Der Mann mit der Totenmaske. Da gab's den.
Hat der da nicht so ein komisches Musketier-Ding an?
Das war
Degen?
Beim Video unter anderem in Hybrid Moments von Das Phantom der Oper. Da hat er auch so ungefähr die Maske. Also das Phantom der Oper, die eine Verfilmung, gibt's so ähnlich mit der Maske. Und dann gibt's noch so eine Art Krimi-Film mit der Mann mit der Totenmaske. Da hat der Bösewicht sozusagen auch die Maske auf.
Okay, und der Song, das habe ich mich schon immer gefragt. We are 138, was heißt das überhaupt?
Das hat keine Bedeutung. Das ist einfach so. Hat sich gut angehört.
Wow. Ja, gut.
Habe ich auch schon mal nachgeguckt, ob das Song eine Bedeutung hat, aber Jerry Only hat selber mal gesagt, nee, hört sich einfach gut an. Keinen tieferen Sinn. Also 88, Danzig mit Danzig und dem Album Danzig.
Innovativ.
Sehr innovativ. Bereits auf dem Album war ja der Ultra-Track von Danzig, der da ist.
Mother.
Aber das Interessante ist, Danzig und der Song sind gar nicht erst bekannt geworden im Jahr 88, sondern erst im Jahr 93. Und zwar hatte Danzig mit seinem dritten Album, How the Gods Kill, das kam 92 raus, so seine Hochphase, wo sie dann halt auch öfter mit Metallica auf Tour waren. Und dann hat sich der schlaue Rick Rubin gedacht, Mother ist so ein guter Song, den bringen wir nochmal als Single bzw. als EP raus. Und erschien dann nochmal in einer Live-Version auf der EP Thrall Demon Sweat Live. Und erst dadurch wurde der Song wirklich bekannt und berühmt. Wurde dann auch viel im Radio gespielt und vor allem auch, was damals noch groß war, auf MTV mit dem dazugehörigen Live-Video.
Aber weißt du auch den Hintergrund, worauf dieses Lied anspielt?
Nö, jetzt überrasch mich.
Ha, ich dachte, das ist Danzig Basiswissen.
Wieso? Also vielleicht weiß ich es, aber weiß gerade nicht,
was. Es gab ja zur Zeit, ich weiß jetzt nicht 100%, ob es richtig ist, aber ich meine mich zu erinnern, dass es zu der Zeit ja recht viel Zensierung in der Musikgeschichte, in der Musik gab. Gerade dieses Parental Advisory Aufkleber. Weißt du, wie ich nicht meine?
Ja, genau. Also diesen schwarz.
Und da war ja eine Frau da ganz besonders hinterher, hat gesagt, ja, die ganze böse Rockmusik, die Kinder nehmen alle Drogen und bringen sich um aufgrund der Teufelsmusik. Und da geht das halt so ein bisschen drum, so, wir sind halt gefährlich, lass uns so Headbang zusammen.
Ah, okay, nee, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht gehört.
Haha, hätte das gedacht, dass ich dir noch was über Danzig und Misfits, also Danzig beibringen kann, yeah.
Krasser Typ. Das war schön, mal wieder was Neues zu erfahren. Also vielleicht habe ich das schon mal gehört, aber ja, es geht ja in dem Song darum auch, dass die Mutter dem Kind nicht sagen soll, was es machen soll oder nicht machen soll, sondern Danzig kommt eh vorbei und nimmt sie mit.
Genau.
So in der Art. Genau, wofür Danzig halt bekannt ist, ist natürlich nicht nur, also klar, seine Musik, aber vor allem seine schöne, düstere Stimme. Und er wird halt auch als Evil Elvis oder Dark Elvis oder Elvis from Hell bezeichnet. Ja, einerseits ist es halt die Stimme, die sehr markant für ihn ist. Aber ich finde auch, dass er eine sehr gute, enorme Bühnenpräsenz hat, trotz seiner Größe von 1,60.
Wollte ich gerade sagen, der kleine, der kleine Danzig.
Genau, also früher von Live-Videos fand ich schon immer geil und ich habe ihn jetzt auch mittlerweile schon zweimal gesehen, unter anderem letztes Jahr. Und er hat halt immer noch eine geile Bühnenpräsenz. Ich finde es vor allem krass, dass er, gerade auf den letzten Alben ist er stimmlich sehr schlecht. Also gerade bei dem vorhin erwähnten Skeletons-Cover-Album hört sich seine Stimme echt grottig an. Und auch bei Black Laden Crown war die jetzt nicht so doll produziert. Aber live bringt das immer noch. Also wenn man ihn sprechen hört, dann denkt man, er hat keine Stimme mehr richtig. Aber wenn er lossingt, schreit, dann hört sich das noch gut an. Und er geht halt, wie gesagt, auch noch ordentlich ab. Das finde ich sehr gut. Aber man muss dazu auch sagen, wofür er auch bekannt ist, dass er so eine kleine Diva ist. Er hat wohl früher, halt auch in den 90ern, 2000ern, öfter Konzerte abgesagt, wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat. War wohl auch öfter mal auf Stress aus. Hat unter anderem mit Def Leppard, war es glaube ich, Beef gehabt auf irgendeinem Festival oder so, was halber fast abgesagt. Also in Italien wurde mal ein Festival mit ihm gecancelt. Also er wurde als Band gecancelt, das Festival lief trotzdem. Und bei Rock im Park, glaube ich, wäre auch fast des Festivals verwiesen worden.
Es ist ja quasi Joey DiMaggio des Horrorpunks.
Ja, wobei es ja kein Horrorpunk mehr ist. Aber ja, er ist schon so ein. Hat seine Eigenheiten, sagen wir mal. Aber hat Joey DiMaggio auch öfter Beef gehabt mit irgendwelchen Leuten und wurde deswegen irgendwo rausgeschmissen?
Naja, die hatten ja mal ihr Magic, oder haben sie es überhaupt noch? Weiß ich gar nicht. Die hatten auf jeden Fall mal ihr Magic Circle Festival und da wurden unter anderem, ich weiß gar nicht, irgendwelche hochkarätigen Bände, ich glaube, das war vielleicht sogar Def Leppard, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, haben sie auf jeden Fall einfach so abgesagt, ohne auch Ersatz zu finden. Das war, wurde auch abgesagt an dem Tag, an dem das Festival stattfand. Ja, und du weißt ja, Joey, der ist ja der einzige True Metal Warrior auf dieser Welt und alle anderen sind nur Poser. Ja, es ist halt Manowar.
Ja, schwierige Persönlichkeiten auf jeden Fall. Und das ist Danzig halt auch, weil er halt seinen eigenen Kopf sozusagen hat. Aber das finde ich wiederum auch interessant bei ihm. Gerade schon in der Samhain-Ära hat er alles selber gemacht. Also er hat selber Gitarre gespielt, selber Drums gespielt, selber produziert, natürlich halt auch selber gesungen und so weiter. Und das hat er dann teilweise auch in den zukünftigen Sachen mit übernommen. Auch bei gerade Danzig 3, How the Gods Kill, hat er auch selber mitproduziert, mit Unterstützung von Rick Rubin. Aber schon viel selber gemacht. Und das finde ich halt auch immer cool. Das ist halt auch so eine Sache, warum es für mich so ein Idol ist, weil er halt alles selber auf seine Art macht. Und das Ganze in einem sehr düsteren, okkulten, fast satanistischen Stil-Image. Genau.
Ja, das war Danzig?
Na, ja, noch nicht ganz. Was okay, ich noch sagen okay. wollte, er ist gerade dabei, einen Film zu drehen. Wie gesagt, er ist nicht nur Comic-Fan, sondern hat auch seinen eigenen Comic-Verlag, der heißt Verotic. Und da dreht er gerade den Film Verotica, beziehungsweise ist schon abgedreht und befindet sich jetzt in der Post-Production und der beinhaltet 3 Kurzfilme, 3 Stories, die wahrscheinlich dann so nächstes, übernächstes Jahr rauskommen werden. Da bin ich mal gespannt.
Hat sie irgendwie einen Telefonanbieter, Verotica?
Nee, das wäre Telefonica.
Ja, aber ich sage, das hört sich so ähnlich an.
Hast du schon mal einen Comic von ihm gesehen?
Nee, wie gesagt, Comics bin ich raus.
Mhm. Das Lustige war auch, die Comics von ihm, die wurden in Deutschland von Bela B. vertrieben.
Ah ja.
Der hatte den EEE-Verlag, also dreimal das E, aber den gibt es auch nicht mehr. War wahrscheinlich nicht so erfolgreich.
Ja, oder er hatte keine Zeit mehr.
Oder er hatte keine Zeit mehr. Aber nachdem die Ärzte vorbei waren, er war nur solo unterwegs. Wer weiß.
Ja, aber der hat ja, spielt ja auch öfters mal, er hat ja zum Beispiel auch Mephisto eingesprochen, also Faust hat er eingesprochen, zusammen mit Thomas D. Und dann ist er ja auch in diversen Splatter-B-Movies aufgetreten als Gaststar. Ja, ich denke mal, der hat auch viel nebenbei laufen.
Ja, das glaube ich auch. Der gute Danzig hat auch viel nebenbei laufen. Der hat ja zum Beispiel für Johnny Cash auch einen Song geschrieben, 13, der in seiner Version auch beim Hangover-Soundtrack drauf war. Und für Hangover Part 2 hat er direkt nochmal einen Song geschrieben, der heißt Black Hell. Und beim dritten Part von Hangover ist dann sein Klassiker Mother zu hören. Und er hat zum Beispiel auch den Song Come to Silver, hat er auch für Johnny Cash geschrieben, aber den hat er nie eingesungen. Und für Roy Orbison, das war so ein Popsänger oder so, hat er auch mal ein paar Songs geschrieben. Und was ich auch lustig fand, 20th Century Fox hat ihn mal zu einem Casting eingeladen für die Rolle des Wolverine in X-Men.
Da kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass das vernünftig geworden wäre. Nee. Also, nee.
Ich hätte es auf jeden Fall lustig gefunden.
Ja, du hättest es geguckt, definitiv, aber ich glaube, Hugh Jackman war da schon die bessere Besetzung.
Ja, auf jeden Fall. Aber das Ding ist ja, Danzig ist ja übelst der Wolverine-Fan und hatte ja früher auch die ewig langen Koteletten. Also die waren so lang, also er hatte ja längeres Haar und seine Koteletten waren genauso lang, was ich ein bisschen strange fand. Aber auf jeden Fall hat er das Casting abgesagt, weil er wohl keine Zeit hatte.
Tja.
Also sie haben ihn nicht abgelehnt, sondern er hat abgelehnt.
Ja, der wäre auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das denn so erfolgreich geworden wäre, der X-Men oder die Wolverine-Serie.
Ja, gerade weil Wolverine ja auch übelst ausgeschlachtet wurde und ja, mit Hugh Jackman, das ist schon die perfekte Wahl. Und der letzte, Logan, der war auch echt hammer gut.
Habe ich nicht gesehen, also ich bin raus bei diesen ganzen Marvel-DC-Dingern, also.
Ich habe gestern erst Captain Marvel geguckt.
Oh Gott.
Aber den musst du dir nicht angucken, also der war nicht gut.
Nee, ich werde mir auch keinen dieser ganzen Superheldenfilme antun.
Ja, ich freue mich schon auf Avengers Endgame nächsten Monat.
Was auch immer das jetzt ist, keine Ahnung.
Okay, Mitchell, da werden wir uns nicht einig, darum machen wir weiter. Ich gucke gerade, ob noch irgendwelche interessanten Infos ich mir notiert habe, aber eigentlich war es das auch von dem guten Danzig. Wie ist deine Meinung zu Danzig? Ist ja bekannterweise der beste Sänger ever.
Ja, da hatten wir ja schon wirklich schon mal in frühen Jahren eine Diskussion darüber, wo du und dein Kumpel, der wirklich der Meinung sind, Danzig ist der beste Sänger. Und ich so, wir haben ja noch immerhin Bruce Dickinson. Nein, Danzig ist viel besser. Also ich weiß nicht, ja, er hat seinen eigenen Stil, er ist eigen, aber ihn als jetzt guten Sänger zu bezeichnen, finde ich ein bisschen viel.
Na, als guten Sänger kannst du ihn ja wohl bezeichnen.
Ich benenne ihn als eigenen Sänger, mit seinem eigenen Stil. Aber gut würde ich jetzt nicht sagen.
Doch.
Ja, also ich bin Misfits, ja, habe ich gehört früher und höre es auch immer noch ganz gerne, aber bei Danzig kenne ich, glaube ich, doch, ich kenne nur Mother. Das war es dann auch.
Ja, das ist dein Problem. Du musst auch andere Songs hören. Zum Beispiel hier sowas wie Sistinias. Da singt er sehr gefühlvoll und sehr gut. Packen wir auf die Playlist. Musst du die anhören.
Ja, mache ich. Ist vielleicht noch
How the Gods Kill oder so. Was er später auch gemacht hat, was nicht so gut ankam, er hat halt seine Stimme teilweise verzerrt. Das ging dann so bei dem 5. Album Black Acid Devil los, wo es dann so in die Industrial-Richtung geht. Das war dann wiederum Kacke, aber eigentlich hat er schon eine sehr gute Stimme. Und das finde ich halt auch gut, dass er halt verschiedene Stile abgedeckt hat. Er hat ja im Horrorpunk angefangen, dann so Dark Rock, Blues Rock, hat auch zwei Instrumental-Klassik-Alben rausgebracht, Black Aria 1 und 2 und dann halt Metal, Industrial, also sehr vielfältig auf jeden Fall.
Ja,
ja, das war's zu Danzig. Bildet euch eure eigene Meinung. Ich finde ihn hammergeil, ist, ich würde sagen, mein Idol und der beste Sänger ever. Aber damit kannst du mich ja jetzt vom Gegenteil überzeugen, indem wir über Bruce Dickinson reden, auch wenn ich den schon kenne.
Ja, ganz ehrlich, wer kennt ihn nicht? Bruce Dickinson, der Frontsänger, der Sänger der super tollen Metal-Kombo Iron Maiden, wird ja mit als einer der besten Sänger. Ich sag mal, es gibt ja so dieses Dreigestirn der besten Metal-Sänger, meiner Meinung nach. Das ist einmal Rob Halford, einmal Dio und einmal Bruce Dickinson.
Und Glenn Danzig.
Ja, genau, der gehört natürlich noch dazu. Nee, die drei würde ich sagen, ich würde einen Bruce Dickinson, Dio und dann Rob Halford.
Ja.
So würde ich das jetzt persönlich einordnen. Ja, ich habe jetzt nicht so viel vorbereitet wie du. Du hast ja hier schon wieder eine halbe Stunde lang Monolog gehalten.
Ich hatte heute Zeit.
Ja, ich merke das schon. Ja, ich habe jetzt einfach mal ein paar Sachen zusammengetragen, was ihn so ausmacht, was er alles kann. Er ist ja sehr talentiert. Viele wissen es ja schon, er ist ja zum Beispiel Pilot, fliegt ja auch immer die AdForce One, wenn die zum Beispiel auf Tour sind, auf Welttournee.
Hm.
Was ich übrigens auch nicht wusste, was ich heute gelernt habe, das Flugzeug gehört denen gar nicht, das haben die nur gechartert.
Stimmt. Ja.
Ja, siehst du. Er ist auch Autor, hat übrigens seine Autobiografie rausgebracht, What Does This Button Do?
Hast du die jetzt schon durchgelesen?
Nee, ich habe sie mir ja in Englisch gekauft, weil ich der Meinung war, ich bin des Englischen bewandert und lese mich da jetzt durch, aber ich bin noch nicht weitergekommen. Ich glaube, ich bin gerade mal in der Viertel des Buches, wo er gerade mit Iron Maiden, glaube ich, bei Number of the Beast ist. Ja, und da ist ja natürlich noch einiges vor mir, aber ich habe momentan nicht so wirklich die Muße, in Englisch zu lesen, muss ich sagen. Aber er hat auch andere Bücher geschrieben, die ein bisschen humoristisch angehaucht waren. Habe jetzt nicht weiter aufgeführt, was das welche waren, wurden auch immer von der Kritik immer ziemlich zerrissen. Aber er ist halt auch ein Autor und er ist auch Fechter. Er hat sich ja eisern dieses Gerücht gehalten, dass er mal für England nach Olympia fahren sollte. Aber, und er dann gesagt hat, nee, geht nicht, ich bin mit Iron Maiden auf Tour, das ist aber nicht ganz richtig. Um bei den Fechtern mit reinzukommen, musst du unter den besten 3 sein. War er nicht ganz, er war unter den besten 7. Also er war der 7. Beste in ganz England von den Fechtern.
Genau, das hatte ich in der Biografie auch gelesen, weil ich habe es ja schon fertig.
Auch in Englisch?
Auch in Englisch. Hatten wir uns auch schon mal drüber unterhalten.
Ja, ja, stimmt.
Auf jeden Fall, wie gesagt, er hat halt immer, wenn er auf Tour war, hat er auch versucht zu fechten. Also er hat Band und Fechten sozusagen gleichgesetzt von der Priorisierung her und hat immer sein Fechtzeug mitgehabt. Er hat aber irgendwann einen Punkt erreicht, wo er auch nicht weitergekommen ist. Und dann hat er mit seinem Fechtlehrer rausgefunden, dass er sein Leben lang falsch gefochten hat. Und zwar mit der falschen Hand. Er ist dann von rechts auf links gewechselt. Hast du das gewusst?
Nee, wie gesagt, so weit war ich noch nicht. Aber witzigerweise ist er, sind sie ja im Iron Maiden musikalisch sehr erfolgreich. Und sportlich ist ja zum Beispiel Steve Harris ist ja auch ein sehr guter Fußballer. Und wenn der nicht gerade Musiker geworden wäre, dafür hat er sich ja entschieden, wäre ja auch Profifußballer geworden.
Genau, und Bruce Dickinson war ja zeitweise dann auch wirklich Profifechter, wie du ja gerade schon gesagt hast.
Nee, für Platz 7 ist auf jeden Fall respektabel. Ich muss mir überlegen, was der auch der Mann für ein Arbeitspensum hat. Der fliegt mit seinem Flugzeug durch die Gegend, war beim Militär, hat Geschichte studiert, schreibt Bücher und singt nebenbei noch in der kleinen Metal-Kombo Iron Maiden. Er hat auch diverse Geschäfte. Ich glaube, sein Bier, dann bei dem Bierbrauen ist er mit drin. Er hat ja ein Geschäft für Flugzeugrestauration. Mensch, mein Gott. Ja, und schon Wahnsinn, was der alles so nebenbei laufen hat.
Darum, und dass er halt auch immer wieder was Neues anfängt zum Beispiel. Also das mit dem Fliegen als Pilot, da hat er ja auch ganz klein angefangen. Ist irgendwo, glaube ich mal, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, irgendwo mitgeflogen und hat sich gedacht, boah, das ist ja geil.
Ja, der hat ja eine Zeit lang auch für eine Airline geflogen, irgendwelche Linienflüge, und hat dann aufgehört bei dem, weil sie ja pleite geworden sind. Kleiner Funfact noch nebenbei, viele haben sich ja damals das Maul zerrissen, als er sich die Haare abgeschnitten hat und so einen modischen Kurzhaarschnitt hatte. Das musste er machen für die Airline. Die wollten keinen langhaarigen Piloten haben.
Ja, genau. Ja,
er hatte im letzten Jahr Zungenkrebs. Und hat den auch zum Glück überstanden.
Heißt das Zungenkrebs? Also er hatte so einen Tumor oder zwei Tumore im Rachen, ja.
Ja, aber ich glaube, es hieß mal Zungenkrebs. Ja, irgendwie auf jeden Fall hat er Krebs gehabt, hat den auch zum Glück besiegt.
Ja.
Finde ich auch nochmal sehr interessant.
Dom, da schreibt er auch in seinem Buch drüber, da hat er halt auch gesagt, es ging nicht darum zu sagen, oh scheiße, jetzt habe ich Krebs, sondern zu sagen, wie kriege ich ihn schnellstmöglich weg.
Ja, der hat irgendwie irgendeine besondere Therapie gemacht, weiß jetzt aber gar nicht mehr, was das war. Und die hat zum Glück angeschlagen. Und gut, Krebs ist man ja nie wirklich los, aber er ist ihn jetzt zeitweise erstmal los. Und ich hoffe, der kommt auch nicht wieder.
Und der Tumor ist sozusagen zurückgegangen. Wurde so punktuell bestrahlt. Aber das ist wohl auch eine Krebsart, die noch in Anführungsstrichen relativ leicht zu behandeln ist. Und wenn man den halt früh genug erkennt. Ich glaube, er hatte einen Tumor, war so groß wie ein Golfball. Und das im Rachen, das stelle ich mir schon krass vor. Und wie gesagt, denn noch einen etwas kleineren, glaube ich, das schon nicht ohne. Und vor allem als Sänger halt, um dann danach wieder auch ist halt die Gefahr immer gegeben, dass man nach so einer OP oder so einer Chemotherapie halt dann nicht mehr richtig singen kann. Aber das hat er gut überwunden.
Ja, auf jeden Fall. Ja, mal kurz zu den Anfängen. Der hat ja angefangen in ein paar kleineren Bands. Die erste erfolgreiche, in der er gesungen hat, war Samson. Haben wohl auch zwei Alben rausgebracht, die recht erfolgreich waren. Hat sich aber noch nicht Bruce Dickinson genannt, sondern hieß Bruce Bruce, was eine kleine Anlehnung ist an Monty Python. Hat dann zum Glück Paul Di'Anno abgelöst. Und dann kam das erfolgreiche Album Number of the Beast. Und ja, man weiß ja, dass Steve Harris und Bruce Dickinson zwei Alpha-Tiere sind. Und wie das so oft ist in einer Band, gibt es da auch öfters mal Clinch. Gerade Steve Harrison hat sich auch nie gedacht, ja, ich bin Bassist und muss in den Hintergrund treten. Er wollte halt immer schon Platz für sich haben. Und Bruce hat sich halt gedacht, nee, hallo, ich bin hier der Sänger und ich muss nach vorne. Ja, und da hatten sie halt so ein bisschen Querereien immer mal wieder. Und auch, glaube ich, musikalisch waren da immer mal ein paar Differenzen drin. Führte ja dann irgendwann auch so weit, dass er 1993 nach Fear of the Dark sich ausgebrannt gefühlt hat und die Band erstmal verlassen hat. Hat dann erstmal sein Solo-Ding durchgezogen, bei diversen anderen Bands nochmal kurz mitgesungen. Zum Beispiel Trap of Gypsy und Skunkworks, was dann wiederum aber mehr so in seine Solo-Geschichte wieder reingezogen wurde. Und nach Skunkworks hat er sich dann aber auch gedacht, weil das Album war auch nicht wirklich erfolgreich, wollte eigentlich die Musik an den Nagel hängen und da hat ihn der Gitarrist Roy Zett nochmal gesagt, hier, pass auf, ich habe nochmal ein paar geile Lieder, willst du dir die doch mal nochmal überlegen? Ja gut, hat sich Bruce nochmal breitschlagen lassen und ist dann mit dem Album, wie hieß es, Accident of Birth und mit dem Folgewerk Chemical Wedding nochmal durchgestiegen, was auch ein recht großer Erfolg war. Ja, und 1999 war dann endlich die Zeit, nachdem Iron Maiden ja Blaze Bailey verpflichtet hatten und mit denen, glaube ich, ein oder zwei Alben rausgebracht haben, die ja auch recht erfolgreich waren, aber wenn man ehrlich ist, es ist ein guter Sänger, aber an Bruce Dickinson kommt er halt nicht ran. Und 99...
tiefere Stimme hat, die nicht direkt dann auch zu den älteren Songs gepasst hatte.
Richtig. Ich sag mal, das Lied zum Beispiel Future Wheel finde ich von Blaze Bailey richtig gut gesungen. Aber das war ja dann auch die Ära, wo die Lieder mehr ihn angepasst wurden. Aber als dann 99 Bruce Dickinson mit den Gitarristen hieß er, Adrian Smith, glaube ich. Warte.
Ja, genau, Adrian Smith.
Adrian Smith kamen wieder und haben dann das Album rausgebracht, Brave New World, was schon wieder eine ganz andere Geschichte war.
Ja.
Da war ja der Brave New World und Rock in Rio, das Live-Album. Das war auch damals das allererste Iron Maiden-Album, was ich mir käuflich zugelegt habe. Lustigerweise war das nur ein Album, also ein Coverkauf, weil mir das Cover so gut gefallen hat und ich Iron Maiden so noch gar nicht kannte. Da war ich noch recht jung und ja, das hat mich sofort gepackt. Da sind ja alle Hits drauf, Hallowed by the Name, Run to the Hills, The Trooper, Fear of the Dark, etc. pp. Ja, und darauf...
Best of der Best
richtig,
of.
Ja, also das ist halt immer noch mein Lieblingsalbum von Iron Maiden, weil da eigentlich auch alles drauf ist. Die Stimmung ist mega gut. Ich kriege immer wieder eine Gänsehaut, wenn da das Publikum mit einsitzt. Das ist schon ein sehr überragendes Album. Ja, danach kam ja dann das Album Dance of Death mit dem hässlichsten Cover, was Iron Maiden jemals rausgebracht haben. Mit ein paar schönen Liedern drauf, aber das Cover ist wirklich mega hässlich. Ich weiß auch nicht, welchen Grafikpraktikanten die da verpflichtet haben.
Genau, da ging es, glaube ich, auch darum, dass die das Cover schnell fertig machen mussten, aber der Künstler noch gar nicht fertig war mit dem Cover, glaube ich. Also ja, der Künstler war nicht mit dem Endergebnis zufrieden, aber irgendwer hat gesagt, das muss jetzt raus.
Allein dieser komische Bär mit dieser Halskrause, das war ganz, ganz schrecklich.
Hm. Auf jeden Fall.
Ja, okay, ja, Dance of Death, danach kam, glaube ich, Matter of Life and Death raus, auch eine sehr gute Platte, gefolgt dann von The Final Frontier, war nicht so ganz mein Ding, fand ich auch ein bisschen doof, dass sie den Eddie da abgewandelt haben, sah so ein bisschen aus wie das Ding auf den Sumpf.
Das war doch dann so Alien-mäßig.
Alien-mäßig, ja, und ich wüsste jetzt kein tolles Lied, was da jetzt so drauf ist, muss ich sagen.
Ach, das ist spontan. Also mir fällt ein Video ein, aber das war, glaube ich, sogar zum Titeltrack, The Final Frontier.
Ja.
Aber nee,
ja, und so dann das nicht. Letzte richtige Studioalbum war ja dann The Book of Souls, was dann wieder besser war. Weil ich jetzt aber auch keinen Song jetzt im Kopf habe, aber ich weiß noch, dass es ein recht gutes Album war. Ja, und das ist halt so, Iron Maiden ist so ein bisschen mit meine Lieblingsband. Ja, haben ja auch mal so ein bisschen in, jeweils die Fanlage sind ja auch ein bisschen in Clinch, gerade wegen dieser New Brave of British Heavy Metal Geschichte, dass die Leute, die Iron Maiden hören, ja auch nicht so wirklich mit Judas Priest was anfangen können und umgekehrt, beziehungsweise der eine gehört den anderen den Erfolg nicht, sagen wir es mal so.
Ja, ist ja eigentlich Schwachsinn, musikalisch sind ja beide top.
Ja, aber wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Iron Maiden und Judas Priest, würde ich mich immer wieder für Iron Maiden entscheiden.
Ja, die haben schon mehr Hits, aber die Hits von Judas Priest sind, das ist schwierig, ist echt schwierig.
Ja, für mich nicht, für mich ist es eindeutig, ich bin Lager Iron Maiden. Obwohl jetzt Judas Priest keine schlechte Band ist, definitiv nicht, aber wenn ich mich entscheiden müsste, immer Iron Maiden. Pro Iron Maiden, pro Eddie.
Pro Eddie. hattest du eigentlich über die Solo-Phase von Bruce Dickinson, wie findest du die?
Ja, ich weiß, dass es sie gab, aber ich habe mir die nicht angehört. Jetzt auch nicht als Vorbereitung. Es ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
Weil da war ja zum Beispiel auch mit Adrian Smith, glaube ich, der war ja auch damit bei.
Der kam dann, als dann diese Skunkworks-Phase zu Ende war, haben sie sich gedacht, ja, okay, wir brauchen jetzt noch einen guten Gitarristen und damit haben sie sich dann Adrian Smith auch ins Boot geholt.
Jo, also, naja, die Solo-Sachen von ihm habe ich mir auch nie wirklich angehört. Halt auch wenn dann nur Iron Maiden an sich. Was ich an Iron Maiden und gerade auch an Bruce Dickinson halt immer noch gut finde, also wenn die live unterwegs sind, das ist halt auch wirklich eine geile Show. Vor allem Bruce Dickinson, wie der noch rumhüpft und Action macht und
Rennt und die Fahne schwingt, ja, definitiv.
Das ist echt krass, weil ja, das sind ja, also früher waren es ja auch im wahrsten Sinne des Wortes Rockstars, die halt alles gegeben haben. Haben jetzt, ja, glaube ich, nicht so die harten Drogen genommen, aber nee, partymäßig und Alkohol immer gut dabei.
Ja, wenn ein bisschen Alkohol, ja, aber das ist jetzt nicht keine Excess-Band gewesen. Die hatten ja damals, ich sag mal, als das so richtig erfolgreich losging, war ja Number of the Beast und in den nächsten 5 Jahren, das war ja wie ein einziger Rausch. Da haben die ja ein geiles Album nach den anderen rausgebracht, sind auch ständig auf Tour gewesen, was, glaube ich, auch mal den Bruce Dickinson total zermürbt hat. Der hatte ja auch aufgrund seines vielen Headbangs, hat er sich ja irgendwo einen Wirbel eingeknackt und konnte seine linke oder rechte Hand nicht mehr bewegen.
Genau, und dann war er auch zum Arzt gegangen, hat sich nur eine Halskrause geholt und weitergemacht.
Ja. Krass, ja, wie das damals so ging. Ich glaube, heutzutage würde jeder seinen Bandleader sagen oder seinen Frontmann sagen, ey, nee, fahr mal ein bisschen runter, wir müssen jetzt mal ein bisschen was machen.
Genau, also, ja, das fand ich halt auch krass, dass die gerade so zu der Number of the Beast-Zeit irgendwie wirklich jedes Jahr ein Album rausgebracht haben und auch immer auf Tour waren und auch.
Und auch kein schlechtes Album, das waren immer, da sind immer nur Hits drauf gewesen.
Das ist halt echt ein krasses Pensum.
Ja. Natürlich konnten sie das nicht so weiter behalten, dann ging es ja ein bisschen, ich sag mal, bergab ging es ja mit Iron Maiden nie so wirklich, aber es hatten dann so eine kleine Hängerphase, sag ich mal, aber.
Da hat er dann auch von sich aus gesagt, stagniert so ein bisschen, dass die Kreativität fehlt und deswegen ja auch einvernehmlich sozusagen die Band verlassen hat.
Ja, genau.
Weil er halt auch, ja, weil es ihm zu eintönig dann in der Art und Weise wurde, sage ich mal. Aber er ist ja dann später wieder zurückgekommen und dann ja, lief das wieder.
Ja. Komischerweise war ja bei Judas Priest war es ja ähnlich, dass Rob Halford dann irgendwann weg war. Sie dann ja mit Tim Ripper Owens weitergemacht haben, was aber auch nicht wirklich so recht zusammengepasst hat und der Rob Halford dann ja auch wieder auf einmal wieder da war. Ich glaube auch sonst wären die jetzt immer noch nicht am Start oder wären dann irgendwann in der Versenkung verschwunden. Weil nicht viele Bands verkraften ja gerade einen Sängerwechsel.
Ja, bei Iron Maiden war es ja auch so, die ersten 2 Alben, glaube ich, oder 3, war ja auch noch Paul Di'Anno oder wie hieß er?
Paul Di'Anno, genau, das war einmal auf jeden Fall das erste Album Iron Maiden und Killers, das die beiden waren mit Paul Di'Anno. Und Paul Di'Anno wusste ja auch noch gar nicht, dass er rausfliegt. Das ist ja aufgrund seiner vielen Drogeneskapaden rausgeflogen und da er nicht mehr die, ja, diese ganze, nicht mehr die Leistung bringen konnte, haben sie ja dann irgendwann rausgeschmissen.
Genau, und vorab hatte ja der Manager von Iron Maiden schon Samson-Konzert gesehen und dann halt Bruce gesagt, hier willst du nicht lieber bei Iron Maiden anfangen.
Ja, aber du musst vorher deinen Namen ändern, weil Bruce wollen wir nicht in der Band haben.
Ja, aber dann lieber Dickinson.
Dickinson, ja, das gibt es gibt wirklich übrigens ein Clit-Eater-Lied, was so heißt.
Dickinson, ne?
Ja, Bruce Dickinson.
Oha, gefährlich.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall mal zur Abwechslung eine lebende Legende. Sonst hatte ich ja immer nur bisher bereits leider Verstorbene.
Genau, und auch so unsere persönlichen Legenden, Idole.
Ja. Ne? Ja, das war jetzt erstmal der Legendenmonat. Diesmal haben wir kein Review vorbereitet. Wir müssen ja nicht immer das Gleiche machen und immer die Sendung gleich aufbauen. Ich habe aber noch ein bisschen Gossip-Talk mitgebracht.
Uha, da bin ich gespannt.
Hast du mitgekriegt, dass der Chris Fien von Slipknot rausgeflogen ist?
Ja, habe ich mitgekriegt, weil da ging's, wie soll es anders sein, um Geld.
Geld, Geld, Geld.
Hat er, glaube ich, gesagt, dass ihm Geld unterschlagen wurde oder was war's?
Naja, er hat gesagt, Slipknot soll wohl so aufgebaut sein, dass das ganze Kohle, weil die mit den Touren und dem Merch machen, was ja nicht gerade unerheblich ist, dass Slipknot ja eine weltweit bekannte und erfolgreiche Band ist, alles an eine große Firma geht und die das dann wie so eine Krake gleichmäßig an alle verteilen. Er hat dann irgendwann rausgefunden oder glaubt rausgefunden zu haben, dass die zwei Bandköpfe Corey Taylor und John Crane mehrere kleine Firmen haben, die das Geld halt auch abzwacken und somit er nicht alles bekriegt. Und hat er so halt angeklagt und die haben dann gesagt, pass mal auf, Chris. Wer Chris Fien nicht kennt, das ist der mit der Pinocchio-Maske.
Der Percussionist.
Und Background-Sänger, ja. Und die haben dann irgendwo gesagt, nee, pass auf, Chris, fick dich. So geht das hier nicht. Ja, und dann ist er halt draußen gewesen.
Schön krass.
Ja, was ich auch so krass finde, weil Slipknot, das sind ja mittlerweile, es war ja immer so eine Einheit, weißt du, du hast den Sean Graham und Corey Taylor, Jim Root, Joey Jordison, Chris Fien und Paul, ich weiß nicht, wie der jetzt mit Nachnamen heißt. Also egal, das war Paul Gray, genau, und halt den einen, ja, warte, das fehlen jetzt, glaube ich, noch zwei, der eine mit den Stacheln im Kopf und den DJ-Typen da. Sid, irgendwas, ach, ist auch egal. Ja, das waren aber halt immer so gefestigte Charaktere und das ist so mit einer meiner Bands, die mich so in den Metal-Bereich reingeführt haben. Oh, und jetzt mittlerweile fällt das so alles auseinander. Die haben ihren Ausnahmedrummer jetzt nicht mehr, Joey Jordison ist weg, der Paul Gray ist verstorben, Chris Fien ist weg und was soll das noch werden mit Slipknot?
Ja, es ist irgendwie schon komisch, weil wie gesagt, die sind so lange im Business und da sollte man sich doch eigentlich verstehen und die sollten ja auch gut miteinander auskommen schon.
Ja, und ich glaube auch Corey Taylor.
Die haben ja auch keine Geldprobleme eigentlich.
Wollte ich gerade sagen, der hat doch so viel Kohle, allein schon so erfolgreich wie Stone Sour ist, braucht der doch keine Kohle. Und ich weiß jetzt nicht, ob da was dran ist an den Gerüchten, dass sie ihm bescheißen oder auch nicht. Wenn das so ist, dann ist natürlich eine Frechheit und geht absolut nicht. Ja, aber kann man sich da nicht mal ein bisschen an den Schlüpper reißen, bevor man den auch gleich verklagt? Und ja, man weiß ja auch immer nicht, was läuft da ab, aber ich finde das immer ein bisschen traurig, wenn.
Keine Ahnung, vielleicht denken die sich von Slipknot, also halt auch gerade Chris Fien, der macht jetzt viel mehr mit Stone Sour, ist ja voll uncool.
Nee, Chris Fien ist nicht bei Stone Sour.
Nee, aber er denkt das halt vielleicht über Corey Taylor, dass ihm Slipknot sozusagen egal ist und er will halt lieber mit Slipknot weitermachen. Weil kann ja auch sein, dass Stone Sour so ein Ding ist, warum Slipknot auseinandergebrochen ist. Weil ich meine, Stone Sour gab es ja schon vor Slipknot, aber sind ja erst nach Slipknot sozusagen bekannter geworden.
Ja, die sind natürlich nach Slipknot erst richtig groß geworden, das stimmt schon. Und kommerziell erfolgreich auch erst mit den späteren Alben. Ich sag, das erste Album, ich weiß nur, dass es so recht in grau-weiß gehalten waren, mit so einem Eisenbahnschienen-Pentagramm.
Da war schon Basar drauf, oder?
Ich glaube, da war Bowser schon drauf, ja.
Der ultimative Hit.
Aber so richtig erfolgreich war es ja dann auch nicht. Das wurde ja erst später so richtig bekannt. Und haben sie ja dann auch den Jim Root, der ist ja nicht mehr dabei, er spielt aber in Slipknot mit. Und ich weiß nicht, das hört sich alles immer so sehr nach Zickenkrieg an bei denen. Und das letzte Album war ja auch seit langem mal wieder ein vernünftiges Album von denen.
Dann so Subliminal Versus, oder wie das hieß, das fand ich auch nicht so.
Oh, da dreht sich mir ja heute noch der Magen um.
Aber im Großen und Ganzen bla.
Ja, also wenn man es runterbricht, für mich sind es immer noch die ersten beiden Alben, sind die besten Alben, danach kommt eine lange Zeit nichts und dann The Great Chapter, das war dann nochmal ein richtig gutes Album. Ich habe es ja auch zum ersten Mal live gesehen in Berlin. War ein sehr gutes Konzert, auch wenn mich das Publikum angekotzt hat.
Wieso?
Ach, da war mir zu viel, diese Erfolgsfans, sag ich, nenne ich sie jetzt einfach mal. Auch zu viel Kiddies und zu viel Mainstream. Und irgendwie waren die auch alle so bekloppt. Man hat sich ein Bier gekauft und musste dann, glaube ich, 1-2 Euro Becherpfand immer bezahlen. Und andauernd haben die diese scheiß Becher durch die Gegend geworfen. Da denke ich mir so, seid ihr alle behindert? Das sind 1-2 Euro, die durch die Gegend fliegen. Und die gab es ja auch diese großen Pitcher, wo 1,5 Liter Bier drin sind. Da hast du, glaube ich, sogar 5 Euro drauf reingekriegt. Und dann so ein Ding habe ich auf den Kopf gekriegt. Wer schmeißt denn 5 Euro durch die Gegend?
Ja, generell, sowas gehört auf ein Punkkonzert.
Auch da finde ich das scheiße. Also ich schmeiß doch nicht mein Bierbecher durch die Gegend. Schon gar nicht, wenn da Geld drauf ist, Alter. Ja, das Konzert war geil, aber das Publikum war, naja, semi-toll.
Soll ja demnächst auch mal wieder ein Album, glaube ich, rauskommen, so nächstes Jahr.
Ja, das ist jetzt, glaube ich, in der Mache.
Genau, das ist dann halt auch die Frage, wie es wird. Also ja, das wäre ja dann auch erst das 6. Album. Also die Band gibt es ja jetzt schon 20 Jahre. Das erste Debüt ist ja 20 Jahre, ja. Da könnte schon mal wieder was gehen. Mal gucken, bin gespannt.
Ja, da waren andere Bands weitaus produktiver.
Auf jeden Fall. 20 Jahre, Iron Maiden 20 Alben rausgebracht.
Ja, überleg mal.
Auf jeden Fall, aber ja, vom Geld her reicht's ja.
Ja, ich glaube auch, der hat mehr als genug Geld. Oder die Band an sich.
Dom, das habe ich mich auch mal gefragt hier, ob Chris Fenn und Co. Auch am Songwriting beteiligt waren oder ob die wirklich nur für Backing-Vocals und auf Tonnen rumklopfen zuständig waren. Weißt du
was? Ach, ich glaube, da hat viel der, also die gerade dieses ganze Merch-Krams und die visuelle Gestaltung ist ja mehr der Sean involviert und ich weiß jetzt gar nicht, wer die ganzen Lieder geschrieben hat. Wüsste ich jetzt echt nicht. Ja, aber ich finde es schon komisch, dass jetzt alle weg sind, weil ja auch die neuen Charaktere, die in der Band drin sind, das fühlt sich so ein bisschen an, als wenn das die Jason Newsteads von Slipknot sind.
Ja, die haben ja auch keine eigene Identität, haben ja auch die gleichen Masken.
Ja, darum, also hier hast du eine Gitarre, eigentlich ist es mir auch egal, wer da drunter ist, hier hast du eine Maske auf und mach mal.
Ist ja die Frage, ob sie das zum nächsten Album ändern und da jeder seine eigene Persona kriegt, aber ich glaube es nicht unbedingt.
Wir sind gespannt.
Wir sind gespannt, auf jeden Fall.
Genau. Ja, das war die neue Rubrik Gossip Talk.
Metal Gossip. Genau. Läuft. Wir hatten ja auch letztens schon von Cannibal Corpse ein bisschen Gossip. Da habe ich jetzt die Tage auch nochmal geguckt, aber irgendwie noch keine News gesehen zu Pat O'Brien, wie es dem Guten geht.
Tja, der wird in seiner Gummizelle sitzen, würde ich mal sagen.
Ja, wahrscheinlich. Bleibt spannend. Genau, aber ich habe noch ein paar Anspieltipps vorbereitet. Einerseits habe ich heute auch erst entdeckt, Allegaeon, oder wie auch immer das ausgesprochen wird, und zwar da den Song Extremophilus, in Klammern B, und das ist amerikanischer Technical Death Metal. Und die bringen am 19. April ihr 5. Album raus, das heißt Apoptosis, was auch immer das bedeuten soll, kommt über Metal Blade Records raus und Extremophilus ist halt die 2. Single. Es wird auch ein Part A auf dem Album geben. Vielleicht sind die zusammenhängend oder ist irgendwie ein Konzeptalbum. Das habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Wie gesagt, heute erst entdeckt. Hört da einfach mal rein. Ich finde es sehr cool. Ist halt schön verspielter Death Metal, der aber nicht zu sehr verkopft ist, also nicht zu technisch und gut nach vorne geht. Und dann habe ich noch Amon Amarth mit Raven's Flight. Amon Amarth bringen jetzt mit Raven's Flight halt ihre...
Ein kleiner Geheimtipp.
Ja, ist nicht wirklich ein Geheimtipp, aber kann man halt letzte Woche Freitag raus. Das ist mir heute auch erst aufgefallen. Ich checke ja mal die New Metal Tracks bei Spotify. Aber da war es mir letzte Woche gar nicht aufgefallen, aber heute denn. Und ja, wollen wir da mal zusammen reinhören oder...
Können wir tun. Lass mal gucken.
Unseren Kommentar ab. Weil wie gesagt, ich habe es heute erst entdeckt. Du kennst es noch nicht. Und dann
ich kenn's noch nicht, nee. Ich hatte das nicht wirklich auf dem Schirm. Warte mal.
Review.
Ich hoffe, das wird nicht allzu langweilig.
Ich hoffe auch. Ich hoffe, das funktioniert.
Also, warte. Ich muss mal gucken. So, Raven's Flight. Jetzt habe ich sie drin.
Warte, ich muss noch aufmachen.
Oh Gott, das ist ein hässliches Cover.
Oh, es wird sogar direkt vorgeschlagen bei YouTube. Technik ist halt
ja, so ein typischer Amon Amarth-Einstieg.
Aber nur vom Sound her, vom Video her gar nicht.
Vom Video habe ich mir nicht mehr angeguckt. Ich habe jetzt hier bereits bei Spotify offen.
Achso. Vielleicht gucke ich mir gerade ein Promo-Video.
Ja. Ganz gut.
Ne, die sitzen halt in so einem Auto Richtung Konzert.
Achso.
Und bringt einen Met aus Hörnern.
Hätte das gedacht.
Also ich glaube Met.
Natürlich Met.
Wir haben einen Soundcheck gefühlt.
jetzt kommt, glaube ich, gerade die Bridge zum Refrain. Heißt das Album dann eigentlich auch? Das Album heißt jetzt Berserker, oder?
Genau, das Album heißt Berserker und kommt im Mai raus.
Aber komischerweise hatten sie doch die Raben schon mal besungen.
Hm.
Ja, der Part war jetzt eine kleine Anlehnung, aber an Pure Seeds of Vikings. Hast du den Part gehört?
Ich weiß gerade nicht, ob wir parallel sind.
Ich kann sein, dass ich schon früher angefangen habe.
Okay. Nein, ich glaube, jetzt bin ich bei dem Part.
Hm. Man kann seine kleinen Hit, also die kleine Anspielung kann auch eine Kamera machen.
Oder vielleicht haben sie gedacht, dass ein cooles Riff kommt uns bekannt vor, aber keine Ahnung woher.
Ja, genau. Ja, bis jetzt noch ein typischer Amon Amarth-Song. Ich glaube, es ist noch nicht allzu viel Neuerung, also typische klassische Single.
Ja, mir fehlt so ein bisschen die Wiedererkennmelodie.
Ja, es ist jetzt Standard Amon Amarth-Kost, also sticke ich das nicht besonders heraus.
Also das Video finde ich jetzt auch nicht so doll. Das muss man mal angucken.
Nee, ach, ich mach keine Video. Das ist sogar der Melodie-Part, das Solo. Oh, jetzt wird es ein bisschen neuer. Das ist jetzt keine Neuerung drin. Das Solo ist ein bisschen anders als sonst. Das fällt mir ganz gut bisher. Ja, ich würde sagen, das Solo hat es jetzt rausgerissen.
Ja. Ja, ja. Jetzt bin ich auch bei der Stelle, die es rausreißt.
Siehste. Ja, in der nächsten Folge ein ganzes Album in dieser Form reviewed.
Nur.
Stille und ab und zu mal dummes Gelaber.
So sieht's aus. Ja, oder mit dem Lied im Hintergrund.
Ja, aber das dürfen wir doch gar nicht.
Psst, weiß keiner.
Von den Jungs mit der Handjade vorbei.
Egal.
Bye.
Dabei auch wieder so ein bisschen Standardtext. Wir werden nicht sterben, solange wir Seite an Seite stehen.
Ja, ähnlich wie beim Horrorpunk ist das Viking-Thema ja auch irgendwann alles gesagt. Jetzt beginnt der Schlusswort, die letzten
genau.
30 Sekunden.
Mit Solo.
Nochmal mit Solo. Ja, geht. Kann man die annehmen.
Ja, ist so ein bisschen setzt es die Richtung von Joms Viking fort. Halt vom Sound her allgemein auch.
Ja. Andy?
Ja?
Ja, gut.
Nee, bei mir ist jetzt auch gerade vorbei.
Achso.
Ja, ist jetzt nicht der Überhit, es fehlt so ein bisschen der Wiedererkennungswert. Wie.
Das war Ensiferum.
Ich weiß. Verdammt. Schneiden wir raus.
Nee, lass ruhig drin.
Aber ja, man kann es ja trotzdem damit vergleichen.
Ja, klar.
Nee, was war denn jetzt Amon Amarth?
Amon Amarth war düb, 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 bum, 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 düm, düdim, düm, düm.
Peinlich. ja, genau. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie das Album denn wird. Wie gesagt, der Song ist okay.
Ja, auch kann man machen.
Genau. Hast du noch einen Tipp?
Ich? Nee, ich nicht wirklich. bin ich dazu gekommen, neue Musik zu hören. Da schleife ich gerade ein bisschen.
Okay, dann von mir noch ein in Anführungsstrichen Tipp, und zwar ein Songzitat. Bist bereit?
Aber sowas von.
Ich bin gespannt, ob du es erkennst.
Ja, wenn du irgendwie was mit Macaroni-Bär ankommst, dann erkenne ich es natürlich nicht.
Mit was?
Na, Macaroni-Lied da irgendwas letzte Mal.
Macaroni-Maniac.
Ja, genau.
Nee, also das Lied kennst du auf jeden Fall, aber ich bin gespannt, ob du es vom Text her erkennt.
Okay.
Okay. A butchered infant carcass, meat from the unborn, the freshest kills, chopped up children basking in blood, contoured and festering, I rot in disgust, regeneration of my body, mother ripped apart, smashing in her face, my knife cutting holes, fucking her remains, esophagus carved out, crushing cartilage, bile oozing from punctures in your liver, ripping meat within, chewing in intestine, bladder spurting urine, site of defecation, now grow infection, the child ripped to shreds, drinking its excretions, zombification, ejaculation, over mutilation, on the mother's body hacked into pieces. The sludge from my cock gives her life once again, sewing the remains of the child deep within her, reborn through evil. War ein bisschen lang, aber...
Ich würde sagen, irgendwas von Cannibal Corpse.
Richtig.
Und ich würde entweder sagen, es ist I Come Blood.
Oder?
Fuck with a Knife, obwohl ich mich auf Ersteres festlegen würde.
Ja, es ist Butchered at Birth.
Ach so.
Vom gleichnamigen zweiten indizierten Album, das 1991 rauskam. Und ich glaube, es.
Eaten Back to Life war das erste.
Ja, ich glaube auch. Genau. Ja. Noch mal ein bisschen Kultur zum Abschluss.
Richtig. Dann schönen Dank fürs Zuhören wieder mal. Mittlerweile mit der 11. Folge.
Ja, auf jeden Fall. Und trotz vielleicht ohne Reviews eine Stunde.
Krass. Ja, vielleicht als kleiner Teaser für die nächsten Folgen wird es auf jeden Fall zwei Interviews geben.
Genau.
Einmal mit einer bekannten Szenegröße aus dem wunderschönen Stuttgart und einmal mit einer Metalband. Da werden wir euch aber diesmal wieder einen Cliffhanger geben, denn wir werden noch nicht verraten, wer es ist.
So sieht's aus, aber...
Nur so viel gesagt, sie ist sehr gut.
Sie ist sehr, sehr gut.
Auf jeden Fall.
Genau, darum in den nächsten zwei Wochen noch Gelaber von uns, aber mit Gästen. Ja. Bleibt spannend. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.
Macht es gut.